Morgen, ihr Lieben. Ich brauche hier mal kurz, um hier seinen Claim zu organisieren. Ich bringe euch quasi was aus dem Urlaub mit. Und es macht mir auch Spaß. Ich fange an mit unserem Text heute, Matthäus 11, 28 bis 30. Und das Schöne ist, dass dieser Text irgendwo auch schon in den prophetischen Worten kam. Kommt her zu mir alle, sagt Jesus, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So, das erste ist, Bedingung ist, wenn du mühselig und beladen bist, dann ist dieser Text für dich. Und gleich kommt auch schon die erlösende Antwort, Jesus will dich erquicken. Ist schon mal schön. Und diese Sache mit dem Joch, die kennen wir heutzutage als E-Roller und Überfahrer, Uberfahrer nicht mehr so. Deswegen habe ich ein Bild mitgebracht, wie so ein Joch aussieht. Nils, magst du es mal an die Wand werfen mit einem weiten Wurf? Ja, das ist ein Joch. Das ist praktisch ein mehr oder weniger geformter Balken. Und unter diesem Balken gehen zwei Ochsen. Die ziehen zusammen eine Last, die aber in unserer Bibelstelle übrigens gar nicht so schwer ist. Vor allen Dingen deswegen nicht, weil bei so einem Joch ist es so, dass ein Ochsen ist meistens der Ältere und der ist praktisch der Anleiter. Und der junge Ochse, der kann dann von dem älteren Ochsen nachahmen, wie man jetzt so zieht. Und wenn wir in einem Joch mit Jesus sind, dann können wir uns auch vorstellen, wer der ältere Ochse ist, nämlich Jesus, und wer der jüngere Ochse ist, nämlich du. Und wir können uns in diesem Bild auch gut vorstellen, dass wenn Jesus mit uns ein Joch zieht, dass da wenig Last für uns übrig bleibt in dieser Gleichung, weil Jesus einfach der Herr der Herren, der König der Könige, der Schöpfer von Himmel und der Erde und einfach mal der Coolste und Stärkste ist. Und Jesus beschreibt uns auch hier sogar, und das finde ich so schön, deswegen mag ich dieses Bild noch ganz kurz dran lassen, dass es hier weniger um die Arbeit geht, sondern um die Gemeinschaft mit ihm. Denn die ganze Zeit, während wir in diesem Joch laufen, laufen wir ja mit Jesus zusammen. Und das ist sehr schön. Und das Coole in dieser Bibelstelle ist, um sie nochmal so richtig auszulutschen, dass Jesus mit diesem Joch eigentlich so richtig schön so Nachahmungslernen beschreibt. Aber auch dieses Wort Lernen, was er benutzt, das ist nicht dieses Wort, was wir so von Didaktik kennen oder im Griechischen dann Didasko, sondern es heißt Mantano. Das heißt, es ist ein Nachahmungslernen von seinem Meister. Das ganze Wort Jünger kommt von diesem Verb und das ist hier drin. Wir lernen von Jesus, indem wir auf ihn schauen, indem wir ihn nachahmen. Und darum soll es heute gehen. Es gibt nämlich drei Arten, wie wir von Jesus lernen. Und mir ist heute wichtig zu sagen, dass sie alle drei für uns wichtig sind. Wir können uns nicht unsere Schönste aussuchen, sondern alle drei sind wichtig, damit wir maximal und optimal und vor allen Dingen mit dem Segen Ruhe für unsere Seelen zu finden, von ihm lernen. Ich fange mal an mit der ersten Art. Und ich will es gleich mal vorweg sagen, diese erste Art, das ist schon interessant in der Kirchengeschichte, die gibt es noch gar nicht so lange etabliert in Kirche, dass wir darüber lernen, nämlich, dass wir Jesus im Unsichtbaren erleben können, dass er da ist, dass Gott durch seinen Geist prophetisch zu uns redet, wir seine Stimme in unserem Herzen hören dürfen. Das ist großartig und dass wir so in einer Lernjüngerschaftsbeziehung zu Jesus sind, in der er in unserem Herzen wohnt, zu uns spricht, sich offenbart, Gemeinschaft übernatürlich mit uns hat, uns an seiner Herrlichkeit Anteil haben lässt. Und das Verrückte ist, diese Art von Jesus zu lernen, die ist noch gar nicht alt, sie ist durch die pfingstlich-charismatische Bewegung sozusagen erst so richtig etabliert worden. Früher waren es immer sehr, sehr wenige sonst. Und die haben da gleich eine Menge Gegenwind bekommen. Und ihr sollt auch wissen, wir als Gemeinde auf dem Weg, wir sind ein Teil der pfingstlich-charismatischen Bewegung. Das heißt für dich, das ist die gute Nachricht, wenn du Hunger hast, Gott übernatürlich zu erleben, sein Reden zu hören und dich dann auch von ihm in seinem Joch leiten zu lassen, dann bist du hier genau richtig. Und was noch wichtiger ist, du bist in der Mitte des Willen Gottes, weil Jesus hat uns ja diesen Text gegeben. Ich will euch mal so ein Beispiel nehmen, weil das werde ich nachher nochmal aufdröseln, wo das herkam. Im Urlaub war ich in Südtirol und da sind Berge, nur hohe Berge. Und ich hatte an dem Tag vorher eine interessante Wanderung hinter mir, auf die gehe ich auch gleich nochmal ein. Und ich war im Bett und mein Stresspegel an diesem Tag war sehr, sehr hoch und ich schlief tief ein. Und bevor ich aber einschlafen konnte, hatte ich quasi so eine Art Vision. Und zwar stand ich auf so einem richtig, richtig hohen Berggipfel. Da konnte man einfach nur runterfallen in alle Richtungen. Und es fühlte sich auch richtig so an. Ich kannte dieses Gefühl genau von dem Tag. Gehe ich gleich drauf ein. Und dann stand Jesus bei mir und sagte mir, hey, ich bin deine Sicherheit. Und er erklärte mir, dass er meine Last trägt. Er erklärte mir, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Und ob du die jetzt spektakulär findest oder nicht, ich will mit diesem Beispiel einfach sagen, so lehrt Jesus uns auch im Übernatürlichen. Er nimmt auch Dinge aus unserem Umfeld, erklärt uns damit, wie er ist. Und es war schön. Also nach 20 Sekunden Panikattacke am Anfang, weil ich dachte, oh mein Gott, jetzt war mein Tag schon so steil, jetzt geht die Nacht so weiter. Aber es war schön, er lehrte mich. Und es ist cool, wenn man mühselig und beladen ist und das dann erlebt. Punkt 1, wir lernen, indem wir Jesus nachahmen, weil wir mit dem Übernatürlichen erleben. Das ist wunderschön, aber es ist eben nicht die einzige Art und Weise, wie wir von Jesus lernen. Das ist mir auch wichtig zu sagen. Und wir dürfen diese drei Arten nie gegeneinander ausspielen. Zweitens, wir lernen durch die Beispiele aus seinem Wort, der Bibel. Jesus ist das Wort, also wir lernen nicht nur aus den vier Evangelien, wo die Geschichte von Jesus beschrieben wird, sondern jedes Wort, was in der Heiligen Schrift steht, ist Jesus. Es ist Jesus. Und egal welches Wort wir in der Bibel lesen, wenn wir in der Bibel lesen, dann haben wir Gemeinschaft mit Jesus. Und er lehrt uns, weil sein Heiliger Geist zu uns spricht durch die Worte. Das mache ich ja in meiner Predigt auch gerade. Ich lege euch eigentlich jetzt das aus und nehme euch in dieses Wort rein mit dem Joch, weil Gott mir dadurch was gezeigt hat. Dafür muss ich natürlich in der Bibel lesen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wenn wir Nachfolger, wenn wir Jünger Jesus sind und wir von Jesus lernen wollen, dass wir täglich in der Bibel lesen. Also, es ist total wichtig, dass wir als Nachfolger Jesu täglich in der Bibel lesen. Ich weiß, für manche war das Amen jetzt ein großer Glaubensschritt, aber den tust du nicht für mich, den tust du für dich. Weil wenn wir diese Art durch das Wort Gottes, was wir täglich lesen und auf uns wirken lassen, verpassen, dass Jesus zu uns redet, dann wird es schwer, Ruhe und Frieden für unsere Seelen zu finden. Dann wird es schwer sein, dass Jesus uns erquickt. Und deswegen sage ich dir das, weil ich will, dass Jesus dich erquickt. Das ist der Segen. Und Jesus macht es ja ein Stück weit genauso mit seinem Wort, als er dieses Wort mit dem Joch uns gibt. Weil seine Zuhörer damals, vor 2000 Jahren, die brauchten kein Bild. Vielleicht fuhr da gerade ein Jochochsen vorbei, als er redete. Ja, bei uns würden jetzt Reisebusse vorbeifahren oder neulich ist hier sogar ein Rettungshubschrauber auf dem Parkplatz gelandet, was so passieren kann. Aber wahrscheinlich kommen hier seltener Ochsenkarren vorbei. Aber Jesus, in der Zeit damals, wussten alle, was damit gemeint war. Er hat es richtig schön mit so einem Beispiel veranschaulicht. Er brauchte wahrscheinlich nicht mal einen Beamer dafür. Und so ist sein Wort. Und jetzt kommt der dritte Punkt und auf den will ich heute ein bisschen mehr eingehen, weil diese Art genauso wichtig ist wie die beiden anderen. Wir lernen von anderen. Wir lernen von anderen Menschen, weil sie Dinge mit Gott erlebt haben und uns helfen, auch in diese Erfahrung hineinzukommen. Und dieser Teil ist sehr wichtig und diese Medaille hat zwei Seiten. ich fange mal mit meiner, jetzt kommt meine Urlaubsgeschichte. Die vom letzten Jahr habe ich euch ja bereits erklärt, wo wir auf die Idee kamen, mit unseren Freunden eine Seilschaft zu machen. Nein, wir haben eine richtige Klettertour gemacht, so mit Helm und Gurten und diese Klettertour, die fing auch gleich an mit so einer Seilbrücke, so ein Seil unten, zwei Seile zum Festhalten und Wildbach 10 Meter da drunter und so 10, 15 Meter lange Seilbrücke. Und meine jährliche Höhenangstkrise meinte in diesem Augenblick, jetzt wäre ein guter Moment aufzuschlagen. Und ich stand da und ich hatte richtig Muffensausen. Und warum ich euch das erzähle, das war interessant letztes Jahr, das hat mich auch sehr beschäftigt. Der Heilige Geist war da, hat mich total ermutigt. Er hat es großartig gemacht. Aber ich hatte nicht den Menschen, der mich an die Hand nahm und mich rüber. Das ging auch nicht bei dieser Brücke, weil man durfte nicht zu zweit rüber. Sonst hätten unsere Freunde das sicherlich gemacht. Und ich konnte diese Challenge nicht meistern. Und das hat mich total beschäftigt, weil ich liebe den Heiligen Geist. Ich liebe seine Ermutigung. Und ich dachte, oh, du hast dir so viel Mühe gegeben. Warum habe ich es denn doch nicht geschafft? Fortsetzung folgt, nämlich dieses Jahr. Wir waren diesmal mit anderen Freunden da, unsere Freunde aus Amerika. Und wir hatten so ein nettes Haus in Südtirol und haben dann irgendwann den Hausvater gefragt, Mensch, gibt's nicht irgendeine Tour, die so richtig schön ist, die vielleicht noch nicht so touristisch überlaufen ist? Und ja, er war eigentlich Schweizer. Und hat uns sogar eine Wanderkarte ausgedrückt, das war sehr nett. Und dann fuhren wir dahin. Und das war ganz witzig, ich habe mir die gestern nochmal angeguckt bei Komoot, die Wanderung. Wir fuhren mit dem Auto in ein Tal hinein. Und man merkte so, wir kommen schon mit dem Auto immer höher, immer höher. Das Tal nahm kein Ende. Wir fuhren insgesamt über eine Stunde. Und wir waren schon so auf 1800 Meter mit dem Auto. Und dann hörte die Straße, also die Asphaltstraße, die hörte dann auf. Aber wir waren noch nicht angekommen. Und der letzte Teil der Straße, der war dann schon die erste Challenge. Aber die konnte ich noch ganz gut meistern. Die Straße war dann eine Spur breit, sie war nicht gesichert und es war richtig steil. Und es kamen einmal Autos entgegen. Und ich weiß bis heute nicht, wie die an mir vorbeigekommen sind. Manche waren dann so nett, obwohl ich dann außen war. Die haben mir dann so gezeigt, hey, fahr jetzt ganz innen ran, wir machen das schon, wir fahren außen ran. Das waren so die Einheimischen. Und dann kamen wir an so einem wunderschönen Waldsee an und die Tour ging hoch den Waldsee, so richtig schön, so mit Wasserfall daneben. Und dann war oben so ein anderer Stausee. Und dann mussten wir wieder zurück. Und auf diesem Weg zurück, ich sag's mal so, ich hätte mir die Karte genauer angucken müssen, denn hätte ich gewusst, was es bedeutet, wenn so 5, 6, 7, 8 Höhenlinien auf einmal zu einer verschmelzen. Es war richtig steil. Auf einmal kamen wir an so eine Stelle, wo man einfach nur noch die Kante vom Weg gesehen hat und den See unten. Ich habe nicht mal mehr einen Baum dazwischen gesehen. Da waren wahrscheinlich noch ein, zwei dazwischen, aber man hat sie nicht gesehen. Der Weg war so 50 Zentimeter breit und jetzt auch nicht befestigt, sondern eben Geröllsteine. Und genauso ging es dann auch an der anderen Seite hoch. Und ich will jetzt mal nur über mich reden, aber meine alljährliche Höhenangstkrise dachte wieder, Mensch, gutes Timing, Sommerferien, ich bin wieder da. Aber diesmal was anders. Mein Freund Russell war dabei und mein Russell-Freund hat alle 14ers der Rocky Mountains bereits bestiegen. Das sind alle Berge, die höher sind als 4276 Meter. Und es ist so ein Sport in Amerika, dass man in seinem Leben alle einmal besteigt. Und er hatte es sogar schon geschafft. Auf Deutsch gesagt, er war ein erfahrener Bergsteiger. Und er erbarmte sich über mich. Und er meinte, Fabi, pass auf, du hältst jetzt einfach mit deiner Hand an meinem Rucksack dich fest und guckst nur auf mich. Und guckst nur auf mich. Und dann gehen wir da durch, okay? Und du vertraust mir. Und hier kommt die Sache, ich kenne Russell jetzt seit 12 Jahren. Und wir waren auch schon in Amerika in den Rockies wandern und ich weiß, er kann wirklich wandern. Und ich wusste, ich kann mich jetzt auch wirklich auf ihn verlassen, weil ich eine Beziehung zu ihm hatte. weil ich wusste, er hat es drauf. Und so haben wir es dann gemacht. Ich habe da angefasst und dann sind wir diesen ganzen steilen Weg langgelaufen. Und ich habe meine Challenge gemeistert. Und ja, ich gebe zu, ehrlich gesagt, war mir es ein bisschen peinlich, mich da an den Rucksack festhalten zu müssen die ganze Zeit. Aber ihr versteht jetzt, warum ich in der Nacht danach diese Offenbarung hatte. Weil Gott mir gezeigt hat, hey, ich bin genauso. Du kennst mich, du kannst mir vertrauen und ich führe dich da durch. Aber das hat mich so sehr beschäftigt, weil ohne Russell hätte ich es nicht geschafft. Und was mich noch beschäftigt hat, ich will es mal als Frage formulieren, bekommen andere eine Offenbarung von Jesus, wenn du ihnen praktisch das Evangelium vorlebst? Bekommen andere sogar eine Offenbarung, eine übernatürliche Offenbarung von Jesus, wenn du anderen praktisch das Evangelium vorlebst? Du musst gar nicht für Heilung beten, was cool ist. Ich lebe all das Übernatürliche, die Geistesgaben. Ich plane auch schon wieder den nächsten Kurs. Aber das finde ich super. Aber was mich auch noch so interessiert hat, ist, jetzt kommt dieser Russell und hilft mir praktisch und ich habe nachts eine Offenbarung von Jesus. In jedem Fall fand ich es cool. Wir alle brauchen eine übernatürliche Offenbarung von Jesus, immer wieder. Wir alle sollten sein Wort, das ist die ganze Bibel, studieren, um von ihm zu lernen. Und drittens, wir alle brauchen Menschen, die uns in unserer Jüngerschaft mit Jesus begleiten, die genauso wie ein Russell uns helfen, durch diese Challenges durchzukommen, wo wir eben keine praktische Erfahrung haben. Paulus sagt so schön in 1. Korinther 11, Vers 1, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Hier sagt Paulus eigentlich genau das nochmal. Ein Lernender bei Jesus zu sein, heißt auch, von anderen Menschen zu lernen, was sie schon an Erfahrung für Gott haben, mit denen sie dir helfen können. Und es gibt dafür einen Segen. Und Jesus sagt ja, wir sollen von ihm lernen, wie er die Sachen macht und sie dann genauso machen. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo sich sozusagen das Ponypferd umdreht, wo sich der Kreis schließt. Weil Jesus erklärt uns in dem Text vor der Jochstelle etwas sehr Interessantes. In Matthäus 11, ab Vers 25 will ich mal lesen. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Das ist der erste Teil. Jesus sagt eigentlich, die Leute nur werden den Vater erkennen können, den ich es offenbaren möchte. Und danach kommt die Stelle mit dem Joch, dass Jesus erklärt, wie es geht. Du läufst mit mir, aber jetzt kommt der Punkt. Wir laufen nicht mit dem Vater, wir laufen mit Jesus. Jesus sagt ja nicht, nimm das Joch des Vaters. Jesus sagt, nimm mein Joch und lern von mir. Er sagt aber genauso, so wie ich im Vater bin und der Vater in mir ist, und wenn ihr mich anschaut, den Vater seht, so, der Satz war jetzt zu kompliziert zum Anfang. Jesus sagt, wenn ihr mich anschaut, dann seht ihr den Vater. Und wenn ihr mit mir in einem Joch lauft, dann seht ihr den Vater. Was sehen die Leute, wenn du mit anderen Leuten zusammenläufst und ihnen hilfst und sie begleitest und auch praktisch mit ihnen einfach lebst und ihnen in den Dingen hilfst, wo sie Hilfe brauchen, wo sie mühlig und beladen seid? Weil wir sollen es ja von Jesus lernen. Wir sollen ja nicht nur von Jesus lernen, in seinem Joch zu gehen und von ihm zu lernen, sondern wir sollen ja von Jesus auch lernen, es ihm ebenso zu tun. Und das Gewaltige ist, Russell hat es bei mir gemacht, ganz praktisch und nur ganz kurz. Aber ich habe dadurch eine Offenbarung von Jesus bekommen und praktische Hilfe. Und das hat mich beschäftigt, darüber nachzudenken und nachzuschauen. Und Jesus sagt, ich lese Nummer 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das heißt, wenn wir Jesus nachfolgen, dann ahmen wir ihn nach, indem wir übernatürliche Erfahrungen mit ihm machen. Wir gehen in sein Wort und lernen durch das Wort Gottes und ahmen Jesus nach. Wir lernen von anderen Menschen, die schon durch Erfahrungen durchgegangen sind, die wir suchen. Und viertens, wir tun es ebenso. Wenn wir Ruhe für unsere Seelen finden, dann dürfen wir nicht nur an uns denken. Jesus hat gar nicht an sich gedacht. Er hat alles verachtet, alles hinter sich gelassen, um den Willen des Vaters zu tun. Wenn wir den Willen Jesu tun wollen, dann lass uns ihm genauso tun. Dann lass uns aber diesen vierten Punkt nicht weglassen, dass wir es ebenso tun. Und dass wir daran glauben, dass wenn mir Menschen helfen, auch praktisch, dass es nicht minderwertig ist oder nicht schlechter ist für eine Offenbarung von Jesus, sondern dass Jesus auch durch diese Situation sich anderen offenbart. Und wir werden Ruhe und Frieden für unsere Seele finden. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns eigentlich sagt, du musst erst dein Fitnessprogramm machen und dann musst du dich auch noch fortbilden und am besten noch einen akademischen Abschluss irgendwo an einer Abenduni machen. Dann musst du unbedingt noch Yoga-Club machen und Polo spielen. Und wenn du dann noch Zeit hast, dann kümmere dich um deine Familie. Und arbeiten kannst du auch noch, wenn dann noch was übrig bleibt. Und es funktioniert nicht. Das, was unsere Gesellschaft uns sagt, wie wir leben sollen, das funktioniert nicht. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, das funktioniert nicht. Meine Hausärztin, die ist Christ, die meinte, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, ich weiß ja nicht, wer es ist. Sie meinte, es kommen eigentlich nur noch zwei Sorten von Leuten zu mir. Die einen, die sich total überfordert fühlen, weil sie ihr Leben nicht mehr gebacken bekommen, weil alles zu viel ist. Und die anderen, die eine Abnehmspritze haben wollen, egal wie die Nebenwirkungen sind. Egal, Hauptsache schlank sein. Und beides ist total crank. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns aktiv entscheiden müssen, unser Leben zu navigieren und zu kontrollieren, anders als der Rest, weil es sonst nicht funktionieren wird. Und wir haben einen Vorteil, wir haben Jesus. Wir haben Jesus, der uns zeigt, was es heißt, in einem Joch zu laufen. Und es heißt neben diesen drei Punkten, auch diesen vierten Punkt, dass wenn wir uns in andere investieren, indem wir anderen dienen, dass wir genau diese Ruhe finden, die Gesellschaft nicht mehr findet, weil sie es auch gar nicht mehr macht. Weil sie nur noch an sich denkt. Ich bin guter Gesellschaft, danke. Aber ich möchte euch, ich habe ein so ein Beispiel erstmal und dann kommt noch ein dramatisches Beispiel. Ich hoffe, ich komme da durch. Ich habe einen Pastorenkollegen, den kenne ich schon seit IGW. Und jetzt ist er Pastor, leitet eine Gemeinde, ist großartig hier in Berlin. Und jedes Mal, wenn wir uns treffen, dann, ich weiß gar nicht, wie das geht. Der Brauch ist eigentlich, wir holen uns unten erstmal Pommes und Currywurst und dann treffen wir uns hier oben. Yo, ist vollkommen ungesund, ich weiß. Aber es ist unser Ritual und dann haben wir meistens anderthalb Stunden und er fragt mir Löcher in den Bauch. Und er sagt immer wieder, Fabi, ich finde das total krass, dass du so viel Zeit dir nimmst, um mir zu dienen. Und dass du mir so hilfst. Und dann, als er das letzte Mal gesagt hat, meinte ich so, weißt du was, nee, ich habe da keine Strategie hinter, aber jedes Mal, wenn wir uns treffen, dann merke ich gehe aufgetankt raus. Ich habe einen Benefit. Ich bin gesegnet, weil ich ihm helfen kann. Und in seinem Fall ist es wirklich so, dass das ganze Gespräch irgendwie eine Art von Herrlichkeit Gottes im Raum ist, die wir beide nicht verstehen. Und das ist schön. Franz von Assisi. Und der ging mal mit seinem Priesterschüler, ja, das war schon Mittelalter jetzt so, ja, frühes Mittelalter sogar. Der ging mit einem Priesterschüler predigen lernen. Und sie gingen in die Stadt und halfen dort hier und sie halfen da. Und sie machten ganz viel Praktisches in der Stadt. Und irgendwann, als der Tag sich neigte, fragte der Priesterschüler, wann sie denn nun endlich predigen würden. Und dann antwortete Franz mit seinem bekannten Zitat. Predige das Evangelium jederzeit und wenn nötig mit Worten. Wenn wir mit Investment in andere Menschen durch praktische Hilfe, Coaching, Beratung und Vorbild investieren, nimmt Gott uns in eine Herrlichkeit hinein, die genauso schön ist, wie wenn wir ihn übernatürlich erleben. Weil wir Jesus genauso erleben. Es ist das Herz Jesu, was wir da erleben. Und ich sage ja, ich will diese vier Punkte nicht gegeneinander ausspielen. Wir brauchen das Quartett sozusagen. Und ich will noch mal ein Beispiel nehmen, wo das genauso passiert ist. Ich hoffe, ich komme gut durch. Wenn nicht, kann mir einer Taschentücher bringen. Meine Mama. Meine Mama war eine bescheidene und eine sehr sparsame Frau. Und das hatte auch ein bisschen Prinzip, weil so brauchte sie wenig Hilfe im Leben, also eigentlich gar keine. Und dementsprechend gab es auch nicht viele Menschen, zu denen sie viel Kontakt gepflegt hat. Und ganz ehrlich, Zeit meines Lebens und auch Zeit des Lebens meines Bruders, seit er Jesus kennt, erzählen wir unserer Mama von Jesus. Und es nutzte nichts. Der Same fuhr nicht auf fruchtbarem Boden. Aber dann starb mein Papa so vor ungefähr 5 Jahren und sie wurde pflegebedürftig. Und nun brauchte sie Hilfe und mein Bruder Tobi in Celle, der kümmerte sich sehr fürsorglich und wirklich um lieb um alle ihre Belange. Und es fiel ihr am Anfang auch super, super schwer. Und auch für Tobi war das nicht immer ganz einfach, einer Person zu helfen, die irgendwie Hilfe braucht, aber eigentlich gar nicht die Hilfe will. Und genau, und der hat es großartig gemacht. Und sie lernte dadurch auch in dieser Zeit meinen Bruder auf eine ganz neue Art und Weise kennen. Als Christ und als Jünger Jesu. Er machte ihre Einkäufe, organisierte alle Bank- und Behördengeschäfte. Und das, was Tobi eigentlich dadurch gemacht hat, ist, er predigte ihr das Evangelium durch seine Taten. Bis der Tag kam. 5 Jahre her, ich komme gut durch, geht gleich wieder. So. Vor 5 Wochen brach meine Mama morgens im Pflegeheim zusammen. Zum Glück hat es eine andere Besucherin gesehen. Und sie kam sofort ins Krankenhaus und wir haben auch sofort einen Anruf bekommen. Also mein Bruder, der rief mich sofort an, weil wir gar keine Info hatten. Und mittags hatten wir dann die Info, multiples Organversagen. Ihre Zeit war gekommen. Wir wussten, ihre Zeit ist gekommen und wir waren eigentlich sehr traurig, weil wir haben noch telefoniert und wussten, Tobi, wenn wir jetzt mit Mama reden, wir müssen ihr nochmal so richtig das Evangelium bringen. Unsere Mama darf nicht in die Hölle gehen. Das wäre schade, das wäre traurig. Und mein Bruder hat ja mit dem Krankenhaus telefoniert, er sagt auch, wenn du sie noch sehen willst, dann musst du jetzt kommen. Ich habe alles stehen und liegen lassen, habe noch die Familie organisiert und bin in den Zug gestiegen. Und als ich noch im Zug saß, rief mein Bruder wieder an und meinte, du, wir waren jetzt bei Mama und wir haben uns verabschiedet. Und die Ärzte warten jetzt mit den Maschinen nur noch, bis du kommst und dann, wunder dich nicht, die schalten danach die Maschinen ab. Aber, er meinte, weißt du was? Wir haben mir gesagt, Mama, du hast nicht unter Kontrolle, wo du hingehst, aber du hast die Entscheidung. Du kannst zu Jesus gehen und wir werden uns in der Ewigkeit wiedersehen oder du kommst in die Hölle. Willst du dich für Jesus entscheiden? Willst du Jesus nochmal in dein Herz hineinlassen? Willst du ihm die Chance geben, dass du ihn kennenlernst? Sie hat ja gesagt. Mein Bruder und ich, wir hatten zu meiner Mama so viele Jahre wenig Kontakt. Wenn ich sie alle 2 Jahre besucht habe, ich habe ja so ihr Lebenssetting beschrieben, dann war sie schon happy und mehr ging auch nicht, weil dann war sie schon wieder zu viel. Sie meinte auch nach dem Gespräch, sie hat Jesus in ihr Herz eingeladen Und dann meinst du auch so, und jetzt geht mal. Und sie wusste, das war das letzte Mal, dass sie meinen Bruder sieht. Das war der Abschied, das wusste sie. Aber sie war so eine, ja, genau. Und warum erzähle ich das? Weil mein Bruder, die Worte waren es nicht, aber die Beziehung, die Zeit, dass mein Bruder ihr helfen durfte, sie pflegen konnte, ihr Gutes tun konnte, das hat er wirklich super, super lieb gemacht. Die haben etwas bewirkt, dass meine Mama diese Entscheidung doch noch getroffen hat. Und ich kam dann abends um 10 an, ging in die Intensivstation und ich konnte meiner Mama wirklich so Danke sagen. Ich muss sagen, bis heute warte ich noch, dass irgendwie so eine tiefe Dauerdepression mich erwischt. Aber die ist ausgeblieben in den letzten 5 Wochen, weil die Freude darüber, dass meine Mama Jesus gefunden hat, so viel größer ist. Und dass ich weiß, ich werde sie wiedersehen. Und ich kam dann um 10 an und ich konnte mich nochmal für ihn verabschieden. Und während ich da saß, sah ich Jesus an ihrem Bett. Und ich hielt so ihre Hand, weil sie war schon sehr auf Morphium und ich konnte nicht mehr mit, also sie hat nicht mehr direkt reagiert. Und dann meinte Jesus irgendwann, Fabi, jetzt musst du loslassen. Gib mir ihre Hand und geh, damit sie sterben kann, damit ich sie mitnehmen kann. Ich muss zugeben, ich habe noch eine halbe Stunde dafür gebraucht, weil ich wusste, es ist das letzte Mal, dass ich zu meiner Mama Tschüss sage, bevor ich sie dann im Himmel wiedersehe. Und das war ein sehr schönes Gefühl. Und dann ging ich und ich bin zu meinem Bruder nach Hause gelaufen. Das war so ein 10-Minuten-Walk, den wollte ich unbedingt auch haben, war ja auch spät. Ich brauchte frische Luft. Und kaum war ich zu Hause angekommen, kam der Anruf, dass sie heimgegangen ist. So wie Jesus das gezeigt hatte, so wie Jesus das gemacht hat. Aber ich wusste, auch durch diese übernatürliche Offenbarung, ich wusste, in wessen Händen sie jetzt ist. Ich wusste, dass sie bei Jesus ist. Und warum ich euch dieses Beispiel bringe, ich wollte es eigentlich schon letzten Sonntag erzählen, war, dass ich wirklich diesen Zusammenhang irgendwie auch sehe, dass mein Bruder nun so viel näher an ihr dran war und ihr praktisch Jesus vorleben konnte. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich average die meisten Menschen, die sich heutzutage für Jesus entscheiden in Westeuropa, sich so durch Freundschaften, durch Menschen, die sie kennen, durch Menschen, zu denen sie Vertrauen haben, für Jesus und die Nachfolge entscheiden. Und hier haben wir etwas, ein ganz kostbares Gut in der Hand, und zwar unserer Nachfolge. Wir lernen, ihn übernatürlich zu erleben. Wir lernen durch sein Wort, wir lernen von anderen und wir geben es weiter. Dieser Punkt ist ein echter, übernatürlicher Gamechanger. Deswegen, ich will diese Punkte nicht gegeneinander ausspielen. Wir werden auch in unserer christlichen Kultur in Westeuropa und Nordamerika des Segens der Jüngerschaft beraubt, wenn wir nur an uns denken. Wenn wir nur denken, was macht Jesus für mich? Es ist großartig, was Jesus für uns macht. Und ich will es nicht ausspielen gegen irgendetwas. Aber lass es uns weitergeben. Lass es uns weitergeben. Wir haben eine neue Zeugniskultur. Gib Zeugnis von dem, was Gott in deinem Leben macht. Gib es dadurch weiter. Und hier darfst du ja sogar sozusagen egoistisch bleiben, damit du Ruhe für deine Seele findest und erquickt wirst. Und diesen Segen, den will ich euch heute mitgeben. Und ich hoffe, ihr versteht, ich liebe das, wenn man irgendwie jemanden überhaupt nicht kennt und man trifft den und Jesus sagt, hey, bete für den, der hat die Krankheit und du betest. Und wuff, der wird gesund. Das ist der Hammer. Und ich will das nicht gegeneinander ausspielen. Das ist mir so wichtig. Das will ich auch erleben. Ganz, ganz viel. Aber ich will auch mein Leben leben für Menschen, die durch mein Leben dann Jesus erkennen und sich für die Nachfolge entscheiden. Und nicht das eine auf Kosten des anderen und nicht das andere auf Kosten des einen, sondern beides zusammen. Und deswegen, ich liebe Gemeinde. Gemeinde ist keine Organisation. Gemeinde ist das Beziehungsgeflecht von Menschen, die Lernende bei Jesus sind. Und in dem Ganzen können wir ganz viel voneinander lernen. Nicht nur durch hier irgendwelche Prediger hier vorne, es macht auch Spaß, ist nett, gehört auch dazu. Wir verkündigen euch das Wort Gottes, ja, das ist Teil 2 ja auch bei Lernen mit Jesus, Nachfolge ist voll wichtig. Aber was du zu geben hast, ist so kostbar. Was du zu geben hast, ist nicht zu wenig. Jede Sache, wo du Gott erlebt hast, gib sie weiter durch dein Zeugnis. Gib sie weiter, indem du praktisch anderen Menschen dienst. Und Jesus bekommt die Ehre. Ich habe einen Reaktionsteil noch. Wir sind jetzt fertig mit der Predigt. Mag die Band nach vorne kommen? Die Band mag nach vorne kommen. Danke, Band. Lass uns in Gruppen beten. Wenn du mühselig und beladen bist, entscheide dich zur ganzen Nachfolge. Wenn jemand hier ist, der das erste Mal hier ist und du hörst, wie, diesen Jesus, den kann man auch erleben. Gott kann man überhaupt erleben. Gott ist irgendwie so lebendig und nicht nur irgendwie so ein Ritual und Religion, dass man sonntags zur Kirche geht. Du erzählst mir wirklich, man kann Gott erleben und er ist auch noch lieb und gnädig und mächtig. Ja. Und vor allen Dingen will er zu dir lieb sein. Der will dir deine Schuld vergeben. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Und er ist auferstanden, um die Ewigkeit mit dir zu verbringen. Und die Ewigkeit beginnt jetzt, wenn du Jesus in dein Herz einlädst. Und wenn du das machen möchtest, dann kommst du hier am besten gleich nach vorne. Dann werden hier Beter sein, die werden für dich beten. Aber wenn du irgendwo mühselig und beladen bist und du kennst Jesus eigentlich schon und denkst, oh, ich finde es immer noch voll anstrengend, dann will ich nicht noch was oben raufpacken und sagen, jetzt dien mal auch noch den anderen. Sondern ich will dich ermutigen zum Umdenken. Lass Sachen runterfallen. Veränder dein Leben. Leg alles Jesus hin und sag, Jesus, wo soll ich dienen und was mache ich mit dem Rest von meinem Leben? Weil wir wollen noch glücklich werden. Wir wollen noch Frieden finden. Wir wollen noch erquickt werden. Aber die Erquickung kommt nicht dadurch, dass du noch mehr für dich machst. Sie kommt dadurch, dass du alles für Jesus hinlegst. Das klingt eigentlich total verrückt. Aber die es leben, es funktioniert. Wer hat erlebt, dass es funktioniert? Meldet euch mal für die es noch nicht erlebt haben, als Ermutigung. Danke. Da melden sich doch schon viele Hände. Das ist eine großartige Gemeinde. Lasst uns jetzt in Gruppen beten und ich will dich ermutigen, dass du zwei Sachen machst. Entweder erzählst du deinem Nächsten, wo du Gott erlebt hast, mach kleine Runden. Erzähl, wo du dich gerade engagierst und betet für die Leute, wo ihr sagt, ich wünsche mir, dass sie zu Jesus finden. Und genau, soweit erstmal. Ich bete jetzt nochmal von vorne und dann bin ich fertig. Wir fangen ja an zu beten und Daniane macht nochmal einen Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns lehren möchte. Und zwar nicht nur irgendwie theoretisch, auch nicht nur durch ein 2000 Jahre altes Buch, sondern du machst dieses Buch lebendig, du bist lebendig und du hast uns mit lauter Menschen umgeben, die dich genauso erlebt haben und uns mit ihren Erfahrungen weiterhelfen können, Herr. Dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass Gemeinde der großartige Ort ist, wo wir uns von den Wundern Gottes erzählen dürfen. Und dafür bete ich jetzt, Herr, dass die Gemeinde da hineingeht, noch mehr. Viele tun es schon und das sehe ich und das ist großartig. Aber lass uns auch sehen, dass wir als Gemeinde aufstehen und in die Gesellschaft rausgehen mit all dem, was wir übernatürlich von dir schon empfangen haben, weil das so viel ist. Wir wollen es nicht verlieren, Herr, weil wir auf noch mehr warten, sondern wir wollen unsere Talente ins Spiel werfen. Wir wollen sie benutzen, damit wir noch mehr empfangen. Weil du so gut bist, Jesus, weil du so gnädig bist, weil du so gut bist. Danke. Ja. Amen.